Der heutige Podcast wird präsentiert von der Gründungswerft, die Gründungsszene für Mecklenburg-Vorpommern.
Ich bin halt in der Werbebranche gewesen und dann kam eben sozusagen der Ruf und da jetzt vielleicht, um den Kreis dann wieder zu schließen, der Familie. Und das ist halt so, da bin ich halt so aufgewachsen, wir sind halt richtig klassischer Mittelstand. Für uns war immer klar, die Firma kommt zuerst und wir müssen halt, haben damit gelernt, als Kinder schon umzugehen. Wir müssen halt ein Stück weit zurückstecken und müssen halt uns hinter der Firma einreihen. Und als dann der Ruf kam, so das Familienunternehmen, wir wollen nach Rostock expandieren, wir wollen da irgendwo was machen, da gab es praktisch keine Wahl für mich. Und weil ich das auch schon immer gewollt habe, habe ich dann gesagt, ja, ich mache das mit, ich möchte das auch gern.
Wenn einmal der Familienbetrieb ruft, sind häufig auch die Kinder gefordert. So war es auch bei Johannes und Philipp Witte. Während Philipp den Stammbetrieb in Gettorf bei Kiel übernahm, gründete Johannes mit seinem Vater Christian 2009 in Benfisch die WE3 Elektrotechnik Witte GmbH und führten das Traditionsunternehmen durch alle Höhen und Tiefen. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen Podcast Nummer 80. Mein Name ist wie immer Oliver Kramer und zusammen mit Hannes Lipka von der Gründungswerft habe ich diesmal mit Johannes Witte gesprochen. Der Diplomkaufmann führt seit 14 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen für Elektrotechnik in Bentwisch bei Rostock. Neben dem Bau von Schaltschränken und Klemmkästen für die Industrie hat sich der Betrieb auf die Fertigung von Kabelbäumen spezialisiert. Daneben ist WE3 auch Zulieferer für Werften und stattet Boote und Yachten mit Steuerungs- und Elektrotechnik aus. Im Wellenrauschen-Podcast erzählt Johannes, wie er den Umstieg vom Marketingprofi zum Geschäftsführer eines Handwerksbetriebs meisterte und den Familienbetrieb durch diverse Krisen führte. Ob Corona-Pandemie, Lieferengpässe oder Fachkräftemangel, Johannes begegnete den Problemen immer mit norddeutscher Gelassenheit und versuchte das Unternehmen mit innovativen Ideen in die Zukunft zu führen. Apropos, ganz nebenbei gründete Johannes ein weiteres Startup, das mobile Fitnesscontainer entwickelt und produziert. Was sich hinter 40 Feet Fitness verbirgt und welche Ideen Johannes noch in der Schublade hat, das alles hört ihr jetzt im Wellenrauschen Podcast Nummer 80 mit Johannes Witte. Gute Unterhaltung. Herzlich willkommen, liebe Leute, im Wellenrauschen-Podcast. Heute natürlich wieder unterstützt und gepowert von der Gründungswerft. Heute mit unserem Gast Johannes Witte, Geschäftsführer von der WE3 Witte Elektrotechnik GmbH aus Bentwisch. Und wir wollen heute sehr viel übers Gründen vielleicht von traditionellen traditionellen Unternehmen sprechen, aber auch vielleicht Gründen von Startups und da einmal wieder quer durchgehen. Erstmal herzlich willkommen, Johannes, dass du da bist.
Hallo, schön, Hallo. Dass ich hier sein darf.
Und natürlich herzlich willkommen, Hannes, oh Gott, das ist heute hier schwierig, von der Gründungswerft, der mich heute wieder hier unterstützen wird als mein Co-Host. Ja, wie steigen wir heute ein? Johannes, wir haben natürlich ein wenig vorher zu dir, wie bei allen Gästen, recherchiert und ich schätze mal, dass bei dir so ein bisschen auch der Name Programm ist, weil du deinen zweiten Namen Adolf von deinem Opa im Namen trägst und der hat ja damals angefangen sozusagen sein Geschäft zu gründen nach dem Krieg. Ja, wahrscheinlich auch aus wenig dann viel gemacht, aus dem Nichts, wenn man so will, das Unternehmen aufgebaut. Erzähl mal selbst, ist das bei euch so ein bisschen in der Familie alles über Generationen ja jetzt schon so drin?
Ja, also erstmal, vielleicht wenn ich das gleich ein bisschen korrigieren darf, der eigentliche Stammbetrieb ist schon vor dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, damals von meinem Großvater und von seinem Bruder, die halt ein klassisches Elektroinstallationsgeschäft eröffnet haben und dann eben während des Zweiten Weltkrieges ruhen lassen mussten. Und nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie halt wirklich in der Nachkriegszeit angefangen, Radios zu reparieren, Radios auch selber zu bauen, so im Wiederaufbau, sag ich mal, mitzuhelfen und Installationsarbeiten zu machen.
Ja.
Und das ist dann im Laufe der Zeit immer größer und größer geworden. Irgendwann ist der Bruder meines Opas ausgestiegen. Und dann irgendwann haben wir vielleicht auch durch die Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg hat mein Großvater Kontakt zur Bundeswehr gehabt. Und wir sind dann also viel im wehrtechnischen Bereich mit Gründung der Bundeswehr unterwegs gewesen. Und
Das heißt, dort auch Ausstattung mit elektrotechnischen Anlagen. Die hatten ja sicherlich auch viel Bedarf, um dann die Truppe wieder sozusagen, naja, aufzubauen.
Ja, ne? Ja, genau, genau. Also es ist vielfältig gewesen, aber es ist praktisch bis zur Wende 89, 90 sozusagen gewesen, dass wir zu einem ganz großen Teil in der Wehrtechnik tätig gewesen sind. Das liegt auch an dem eigentlichen Ursprung in Kiel. Das ist nun mal sehr wehrtechniklastig. Und da sind wir halt eben drin tätig gewesen. Und mit der Wende sozusagen ist dieses Geschäft dann ja praktisch komplett zusammengebrochen von einem Tag auf den anderen. Und mein Opa damals noch und mein Vater dann schon, der dann unter das Unternehmen eingestiegen war, waren halt praktisch von einem Tag auf den anderen, standen sie vor der Herausforderung, sich jetzt also eine neue Kundenklientel suchen zu müssen.
Ja.
Und das haben sie halt in der lokalen Wirtschaft eben getan und haben damals so als verlängerte Werkbank so Prinzipien, die es so in den 90er Jahren dann so gab, da halt angefangen, sich Kunden eben zu suchen. Und ist dann ein Kunde eben bei gewesen, der Fertigungsstätten in Kiel und in Rostock unterhielt und der wurde dann immer bedeutender und bedeutender für uns und hat dann irgendwann gerne gewollt, dass wir auch vor Ort in Rostock eben dauerhaft präsent sind und das ist sozusagen dann
der nächste Schritt gewesen.
Die Gründungsgeschichte der W3 gewesen und ich komme eigentlich aus einem völlig anderen Bereich und bin damals in Berlin gewesen und habe in der Werbebranche gearbeitet, habe also klassische Kommunikation und PR gemacht.
Ah, okay, du kommst dann, das wusste ich gar nicht. Okay, dann bist du auch eher so aus der Medienbranche.
Richtig, richtig, genau. Ich habe eben klassische Werbung gemacht und dann kam eben sozusagen der Ruf und da jetzt vielleicht, um den Kreis dann wieder zu schließen, der Familie und das ist halt so, da bin ich halt so aufgewachsen, wir sind halt richtig klassischer Mittelstand. Für uns war immer klar, die Firma kommt zuerst und wir müssen halt, haben damit gelernt, als Kinder schon umzugehen. Wir müssen halt ein Stück weit zurückstecken und müssen halt sozusagen uns hinter der Firma einreihen. Und als dann der Ruf kam, so das Familienunternehmen, wir wollen nach Rostock expandieren, wir wollen da irgendwo was machen, da gab es praktisch keine Wahl für mich. Und weil ich das auch schon immer gewollt habe, habe ich dann gesagt, ja, ich mache das mit, ich möchte das auch gerne.
Steigst dann mit ein. Machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wie waren das so in der Kindheit und Jugend? Kommt man da, ich kenne das selber, weil mein Vater auch viele, viele Jahre selbstständig war im Speditionsbereich. Irgendwie wird man als Kind schon, nicht mal als Jugendlicher, als Kind da schon mit reingeworfen, so nach dem Motto, fahr mal hier mit und später mit anpacken und so weiter. Bist du da auch mit in Berührung gekommen, so in diesem Bereich Elektrotechnik? Und wenn ich jetzt nochmal höre, so nach dem Krieg, ihr habt sogar Radios gebaut, das interessiert mich natürlich auch nochmal. Das kriegt man zwangsläufig mit, ne?
Ja, also es ist immer so ein bisschen aufgeteilt gewesen zwischen mir und meinem Bruder. Mein Bruder ist richtig so ein Techniker, so ein Bastler, möchte ich mal beinahe sagen. Und ich bin halt eher der Kaufmann. Ich habe ja auch BWL studiert. Und für mich war immer diese Schiene eher interessant. Und ich habe schon mit 12 oder 13 hatte ich so ein Abonnement vom Handelsblatt und habe halt schon, als ich es dann durfte nachher, als ich alt genug war, mit Aktien gehandelt und so weiter. Das ist schon immer so mein Thema gewesen.
Cool.
Und ich kenne mich da auch nach wie vor ganz gut aus und bin da auch nach wie vor interessiert dran und nehme viele, viele Dinge eben mit. Und das ist halt für mich so mein Teil des Unternehmertums halt gewesen. Weniger das Technische, sondern mehr das eigentliche Unternehmertum eben.
Genau, also du hast eher so diese wirtschaftliche Seite, die BWL-Seite, wenn man so will, und dann kam das Marketing und dann kam der Ruf der Familie, ja?
Richtig, genau.
Ja. Und das war ja, glaube ich, wenn ich das richtig nachgeschlagen habe, 2009, dass ihr dann euch hier sozusagen am Standort etabliert habt, zusammen, glaube ich, noch anfangs zu dritt oder?
Genau, mein Vater, mein Bruder und ich, ja.
Genau. Und wie leicht oder wie schwer war, fiel es dir denn dann sozusagen? Klar, man hat vielleicht immer noch so ein bisschen die, nenne ich Hängematte, das falsche Wort, vielleicht so ein bisschen so den Auffangbecken der Familie, ne? Aber gleichzeitig war es ja für dich was Neues, so als Selbstständiger Verantwortung zu übernehmen.
Also im ersten Schritt war es durchaus eine Herausforderung, nicht unbedingt eine negative, aber ich habe halt damals in Berlin gewohnt, bin halt in der Werbebranche gewesen und bin dann halt, sag ich mal, ein bisschen aufs Land gezogen, möchte ich mal sagen, nach Rostock und bin dann halt ins Handwerk gegangen. Das waren schon zwei völlig unterschiedliche Welten und das hat auch ein bisschen gedauert, bis ich mich da reingefunden habe. einfach so im Alltag auch irgendwie die Dinge, weil es ja auch ganz andere Menschen sind, mit denen man zu tun hat, ganz andere Vorgänge und ganz andere Herangehensweisen. Und das war am Anfang wahnsinnig spannend für mich. Aber es ist natürlich so, wie du gerade sagtest, ich bin halt irgendwo da auch aufgefangen worden. Mein Vater hat damals schon 30 Jahre Berufserfahrung gehabt in dem Bereich. Der hat natürlich mit einer ganz ruhigen Hand immer mal sozusagen die Banden aufgezeigt und hat mich so in gewissen Bahnen irgendwie gelenkt. Und 2014 ist mein Bruder dann auch nachher mit dazugekommen, als er dann mit dem Studium fertig war, sodass wir dann natürlich beide auch so ein bisschen vor ähnlichen Problemen standen. Ich hatte dann wiederum ein bisschen mehr Erfahrung als er, aber wir haben das alle drei sozusagen gemeinsam irgendwie mit uns ausgemacht.
Und wie es dann so ist, man ergänzt sich, ist denn der Vater heute noch im Unternehmen drin oder hat er sich mittlerweile so ein Stück weit da auch zurückgezogen?
Nee, also der ist ganz viel auf dem Wasser, auf seinem Segelboot und genießt seinen wohlverdienten Ruhestand und das ist auch okay so. Er ist natürlich immer da, wenn wir mal eine Frage haben, dann antwortet er auch drauf und mischt sich aber sonst in das Alltagsgeschäft überhaupt nicht mehr ein und ist da wirklich raus. Und ich bin mit meinem Bruder im engen Kontakt. Er ist ja sozusagen im Stammbetrieb in Kiel. Wir sind also, die Unternehmen sind beide wirtschaftlich vollkommen unabhängig voneinander. Ja. Wir sind halt hier in Benfisch eben ansässig und zahlen auch hier unsere Steuern und alles. Aber wir bedienen halt die gleichen Märkte und wir treffen uns natürlich auch manchmal auch tatsächlich auch als Mitbewerber auf dem Markt. Okay. Das haben wir auch schon gehabt, dass wir dann bei denselben Kunden sozusagen auf der Matte stehen. Aber wir arbeiten natürlich auch viel zusammen und unterstützen uns hier und da mal, wo es halt notwendig ist.
Genau. Wie löst man das denn? Also wenn man jetzt auf einmal mit seinem Bruder so um das gleiche Projekt ringt?
Einer muss dann, ne? Oder einer darf dann, oder?
Wir kennen das, sag ich mal, vielleicht auch schon ein bisschen aus der Kindheit. Wir sind anderthalb Jahre nur auseinander oder knappe zwei Jahre auseinander. Wir sehen das dann halt so ein bisschen sportlich. Wir haben halt auch früher in der gleichen Fußballmannschaft gespielt und sind halt beide sozusagen gleichzeitig dann eben miteinander erwachsen geworden und kennen das halt, ne? Wir haben immer schon gleiche Freundeskreise gehabt und wir sehen das dann eben einfach sportlich und es möge das dann der bessere gewinnen.
Ist der gesunde Konkurrenzkampf unter Brüdern.
Richtig, genau.
Den man von früher, ja.
Dadurch, dass wir halt auch beide aus völlig unterschiedlichen Richtungen kommen, er ist halt Elektroingenieur und ich bin nun eben halt Betriebswirt, haben wir halt beide auch unsere Vor- und Nachteile und das ergänzt sich eben manchmal ganz gut und dann gibt es eben den einen Kunden, der mehr auf das anspringt und der andere, der mehr auf das anspringt. Ne?
Nun gehöre ich auch zu den Menschen, die eher so sind, also ihr seht es gerade nicht, aber der mit den zwei linken Händen und er da auch nicht im theoretischen Bereich, im schreiberischen Bereich ja eher so unterwegs ist. Und bei dir ist es ja nun jetzt nicht so, aber vielleicht kannst du uns mal erklären, was euer Kerngeschäft ist, was ihr so tut, welche Kunden aktuell zu euch gehören. Und ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen recherchiert. Klar, Schaltschränke, das sagt mir auch was. Und ich kann mir auch vorstellen, bei Industrieanlagen haben die ein bisschen andere Dimensionen, als wenn man da so ein kleines Schaltschränkchen vor seinem Haus zu stehen hat. Was ihr so tut, umreißt das mal.
Also wir verstehen uns als Systementwickler und Systemlieferant. Das heißt also, ein Kunde kommt meistens zu uns und hat ein irgendwie geartetes elektrotechnisches Problem. Und das meistens eben aus dem industriellen Umfeld. Und wir grenzen dieses Problem ein und versuchen, das Problem für uns greifbar zu machen und gemeinsam mit dem Kunden irgendwie zu definieren und versuchen dann, dieses Problem ingenieurstechnisch zu lösen. Das ist der erste Schritt sozusagen. Das ist das Konzeptionelle. Und dann, und da kommen wir eigentlich her, haben wir einen klassischen Handwerksbetrieb, eine Manufakturfertigung, in der wir dann eben meistens Einzelstücke oder kleine Serien dann eben auch fertigen und das dann eben beim Kunden sozusagen einbauen, in Betrieb nehmen und dann auch sozusagen den After-Sales-Service über Jahre hinaus dann eben auch begleiten. Das, was für uns eben wichtig ist, wir haben tatsächlich eben als Schaltschrankbauer angefangen. Das machen wir heute auch noch, aber das ist ein immer kleiner werdender Teil unseres eigentlichen Businesses. Das, was eigentlich drumherum geht, ist die Konzeptionierung, die Branchen, in denen wir drin sind, die Erfahrung mit einzubringen. Das ist unser eigentliches Thema. Und da ist es auch tatsächlich im Laufe der Jahre so gewesen, dass wir nicht nur die Schaltschränke eben machen, sondern auch immer mehr in den Bereich Kabelkonfektion reingegangen sind, vor allem in Kabelbaumfertigung, wo also eben sag ich mal, für die gesamte Lösung oder die ganzheitliche Lösung eben auch nicht nur das eigentliche Gehirn sozusagen, sondern auch die Muskeln drumherum und die Nervenstränge, wie wir dann immer sagen, die Kabel eben dann mitgeliefert werden.
Genau. Wer sind so eure große Kunden? Ich habe gelesen, natürlich seid ihr auch im Boots-, Yacht- und Schiffbau tätig. Das ist das, was du vorhin erzähltest, damals mit die Kontakte zur Bundeswehr bzw. zur Marine. Ja. Vielleicht flammt das hier auch immer mal ab und an auf. Sind das auch so Bereiche?
Genau, ja. Also wir haben ja nun in Greifswald, sag ich mal, große Bootswerften. Das sind unsere Kunden, aber auch anderswo in Deutschland. Wir sind schon, sag ich mal, in dem Markt relativ stark vertreten. Und sind auch einer der wenigen, möchte ich mal sagen, die also größere Segeljachten von A bis Z halt wirklich konstruieren und auch elektrotechnisch dann fertigen können. Das heißt also, wir konstruieren natürlich nicht das Boot und sonst irgendwie was, sondern eben die elektronischen, steuerungstechnischen Systeme. Und das ist ein Business, was wahnsinnig Spaß bringt, weil man natürlich immer so dieses alte Thema, ne? Es gibt den Steinmetz, der den Stein baut und es gibt den Steinmetz, der an der Kathedrale mitbaut. Und so, das macht für mich auch immer einen großen Punkt eben aus. Ich säge, seitdem ich 5 oder 6 bin, das ist immer schon gerade in meiner Jugend ein großes Thema gewesen. Das macht halt einfach wahnsinnig Spaß, ne? Weil die Sägeboote am Ende einfach wahnsinnig gut aussehen
dass ihr einen Anteil daran habt.
Dann, genau.
Auch wenn er vielleicht innen drin verbaut ist, aber egal.
Ne? Wenn es nur ein bescheidener ist und zum eigentlichen Look and Feel des Bootes irgendwie nicht viel beiträgt, aber natürlich wie überall in allen möglichen Systemen wird halt die Steuerungstechnik, die Elektrotechnik immer interessanter und immer aufwendiger auch, immer mehr Lichter, immer mehr LED-Streifen, immer mehr Satellitenantennen, die überall eingebaut werden, immer mehr Displays, die überall drin sind, alles muss immer convenienter sein, überall mehr Soundtechnik und so weiter. Und das macht schon Spaß, sich mit diesen Themen eben auseinanderzusetzen. Und daneben ist eben wirklich die harte, reine Elektrotechnik mit Sicherungen und Schaltern und so weiter halt und Ladegeräten und so weiter eben. Und das macht für uns gerade eben den Mix eben aus, der eben so interessant ist in dieser Branche.
Da hast jetzt meine nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen. Inwieweit denn die Digitalisierung in den letzten Jahren auch euch sozusagen, es beantwortet sich wahrscheinlich von selbst, getroffen hat? Natürlich wird immer alles komplizierter, was heißt komplizierter, aber aufwendiger in dem Sinne, dass immer mehr verbaut wird, das, was du gerade gesagt hast, und stellt ihr das auch fest und vor allen Dingen müsst ihr euch dann auch immer wieder neue Dinge erlernen und euch weiterentwickeln in dem Bereich.
Ja, klar, also die Systeme werden immer komplexer, es wird immer alles umfangreicher, es wird immer mehr automatisiert, es wird immer mehr digitalisiert. Das ist schon, für uns natürlich spielt uns das in die Karten, klar, weil unser Aufgabenfeld immer breiter und immer größer wird. Aber es wird natürlich auch für uns immer komplexer. Wir müssen uns immer mehr weiterbilden. Das ist vielleicht auch, wir haben 2009 angefangen und hatten einen Ingenieur bei uns im Team. Das sind heute 6 Ingenieure, weil halt einfach der Anteil immer größer wird und immer komplexer wird. Und wir müssen natürlich auch an immer mehr Schulungen teilnehmen. Wir müssen uns immer auch in immer kürzer werdenden Zyklen immer sehr viel mehr weiterbilden. Das sind schon große Herausforderungen, aber wie gesagt, das macht auch wahnsinnig Spaß, sich da den Dingen immer wieder zu stellen. Ja.
Ja, dann habe ich irgendwo gelesen, dass ihr auch oder du auch mit der Uni Rostock mal kooperiert habt, da vielleicht auch gewisse Projekte mal initiiert habt. Sind das auch so berechtigt, also Stichwort Innovationen? Ihr habt da, glaube ich, irgendwo auch ein Patent irgendwo mal mit angemeldet, wo man mal schaut, wo man vielleicht ein Alleinstellungsmerkmal hat, beziehungsweise sich auch weiterentwickelt.
Ja, das ist im Grunde genommen ein Thema, was auch aus, was ich mal sagen würde, was nur in so einem klassischen mittelständischen Unternehmen irgendwie entstehen kann. Es ist in der allgemeinen Arbeit, die wir so tagtäglich machen, ist ein technisches Problem irgendwie aufgetreten und wir haben immer wieder im Alltag gesagt, ja, eigentlich müsste man sich mal drum kümmern, eigentlich müsste mal man.
Und, einer müsste mal.
Genau. Und haben wir damals einen ganz tollen Vertriebsberater gehabt, der immer ganz viele Leute hier auch aus Rostock zusammengebracht hat. Und der, mit dem habe ich zusammengesessen und habe halt im Nebensatz dieses Thema erwähnt und da sagt er halt, ja, warte mal, da kenne ich hier jemanden von der Uni Rostock, vielleicht, der ist da in dem Bereich tätig, vielleicht kann ich euch irgendwie mal zusammenbringen. Und dann haben wir halt bei einem Kaffee in der Uni gesessen und haben halt gesagt, ja, Das ist so unser Thema. Wir sind halt viel in der Wasser- und Abwassertechnik auch tätig, bauen also viele Schaltschränke für Kläranlagen und Abwasserpumpwerke hier in der Region, aber auch in ganz Deutschland. Und haben dann gesagt, Mensch, wir haben immer wieder Probleme gesehen. Wir sind halt, werden halt immer wieder gerufen, wenn es irgendwo Unfälle gab, Havarien gab und Ausfälle eben gegeben hat. Und da sind wir irgendwann mal, zwischen Weihnachten und Neujahr ist mal ein relativ wichtiges Hauptpumpwerk, was wir betreut hatten, ist abgebrannt durch einen Kurzschluss in der Schaltanlage. Und wir sind dann halt also zwischen Weihnachten und Neujahr dahin. Großes Drama natürlich auch, alle Mitarbeiter hatten frei und wir mussten dann hin und die Familien und so weiter und haben das dann sozusagen gerettet und haben das wieder ins Laufen bekommen. Und haben da halt gesagt, ja, das ist eigentlich nur passiert, dieser Brand und dieser Ausfall durch Korrosion, die halt innerhalb des Schaltschrankes irgendwo passiert ist oder vorangeschritten ist.
Genau. Und
dann haben wir gesagt, ja, eigentlich müssten wir mal schauen, das sehen wir immer wieder, dass dieses Thema immer wieder auftritt, weil wir halt durch dieses Wasser oder Abwasser halt Schadgase in der Luft haben, die halt gerade diese Kupferverbindungen, die halt in Schaltschränken eben drin sind, Kupfer leitet nun mal den Strom ziemlich gut, sehr stark angreift und zu Korrosionsschäden eben führt. Und das führt im Laufe der Jahre halt einfach zu Schäden.
Mhm.
Und dann haben wir uns mit der Uni eben zusammengesetzt, mit dem Professor Nowotnik vom Institut für Elektrotechnik und haben so ein Problem weiter eingegrenzt und dann sind wir auch so ein bisschen so wie die Henne zum Ei gekommen. Auf einmal stand so dieses ganze Thema Forschungsprojekte irgendwie vor uns und ich war für mich selbst gar nicht so richtig bereit dafür, auf einmal so in diese ganze Welt mit der Uni zusammenarbeiten und Forschung und so, das war alles.
Ist ja doch wieder was anderes, weil du kommst jetzt nicht hier von der Uni, vom Forschungsinstitut irgendwie und kennst das Prozedere, ne?
Genau, das war total neu für mich und nun haben die uns auch ein bisschen natürlich an die Hand genommen, weil die das halt auch einfach kannten und dann sind wir da so ein bisschen reingesprungen und haben dann 2 Jahre lang ein Forschungsprojekt gehabt mit der Uni eben zusammen, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wurde. Und da haben wir die Wirkweise eines Sensorsystems nachgewiesen und auch erste Prototypen gefertigt und unheimlich viele Messungen natürlich gemacht und unheimlich viel diese Probleme eben eingegrenzt. Dieser Sensor war dazu da, um Korrosion A zu detektieren und sozusagen abzubilden, die halt in Schaltschränken passiert, in dieser Branche halt, in Abwasseranlagen eben stehen und dann im weiteren Verlauf auch diese Korrosion oder diese Schäden durch Korrosion vorhersagen kann. Da sind wir jetzt gerade in dem zweiten Forschungsprojekt eben dran, was so ein bisschen anders gelagert ist und auch unabhängig davon ist. Das wird dann vom Landeswirtschaftsministerium hier in MV gefördert. Und da sind wir mit mehreren Partnern eben auch dabei, ein Machine Learning Programm zu entwickeln, sodass eben diese Schäden vorhergesagt werden kann. Und das eigentliche Ziel ist es eben mal, dass unsere Kunden ein relativ kostengünstiges System eben in ihren Schaltschränken anbringen können, an verschiedenen Orten eben in diesen Anlagen und schädliche Entwicklungen vorhersagen können. Das ganz große Thema oder das Buzzword ist dann Predictive Maintenance, dass wir halt, Schäden erkennen, bevor sie halt zum Problem werden und bevor sie zu Ausfällen führen. Weil wir gerade in der Abwassertechnik auch unheimlich viel mit Verfahrenstechnik und mit Biologie und so weiter zu tun haben. Das kann schon relativ große Schäden eben verursachen. Und da sind wir gerade in der Entwicklung drin. Wir hoffen, dass wir im Laufe des Sommers, vielleicht des Herbstes, soweit sind, dass das Produkt marktreif ist. Mhm. Ist natürlich klar, ist ein recht enger Markt.
Aber möglicherweise seid ihr dann da in diesem sehr nischigen Markt dann aber führend und könnt dann ein Produkt auf den Markt bringen, was gefragt ist. Also da merkt man dann auch wieder, wie ich weiß jetzt nicht, ob man da von KI sprechen kann, aber von intelligenten Systemen, will ich es mal nennen, Sensoren, die natürlich auch miteinander kommunizieren, wie die in diesem Bereich auch Einzug halten, ne? Dass alles überwacht wird geguckt wird.
Klar, das ist halt unheimlich schwierig für unsere Kunden in dem Bereich halt Nachwuchs zu finden. Das ist ein körperlich ziemlich anstrengender Job. Das sind häufig Rohrleitungsbauer, Das ist schon nicht ohne. Die reißen da viel weg, die Leute jeden Tag. Und die müssen natürlich irgendwie gucken, mit dem geringer werdenden Personal, dass sie halt trotzdem ihre Infrastruktur, ihre Anlagen halt irgendwie weiterhin überwachen und in den Griff kriegen. Und dann wird alles natürlich immer dezentraler, immer automatisierter und immer digitalisierter. Und da versuchen wir eben mit unserem System eben in diese Kerbe eben zu schlagen. Das ist auch grundsätzlich so immer unser Ansatz, immer zu versuchen, so ein bisschen mitzudenken und zu überlegen, wo sind die dahinterliegenden Probleme. Ne? Wir fahren natürlich gerne zu jedem Kunden hin und beheben einen Schaden, aber auf der anderen Seite versuchen wir auch immer mit zu überlegen, wie können wir den Schaden halt beim nächsten Mal irgendwie verhindern oder wie können wir es vorher, weil keiner natürlich auch von meinen Mitarbeitern möchte irgendwie am Samstagabend um 21 Uhr angerufen werden und irgendwo hinfahren müssen, weil irgendwas kaputt gegangen ist. Ne? Der freut sich auch, wenn er erst am Montagmorgen um 7 Uhr auf der Matte stehen muss und das versuchen wir eben mit diesen Gedanken eben hinzukriegen und da für unsere Kunden natürlich auch irgendwo einen Mehrwert zu schaffen.
Ja, schon mit sehr viel Weitsicht. Da geben sich dann vielleicht auch wieder neue Absatzmärkte oder Märkte für euch auch in bestimmten Bereichen. Hannes, vielleicht übernimmst du jetzt sozusagen so ein Stück weit den Bereich, vielleicht wo auch bei euch der Schuh drückt in der heutigen Zeit als Mittelständler. Das große Thema Fachkräftemangel schwebt über allem. Du hast das eben schon mal so ein bisschen für die Rohrleitungsbauer angeschnitten. Hannes, vielleicht kannst du jetzt mit einsteigen.
Ja, also mich würde generell interessieren, das letzte Jahr war ja wirklich eine sehr große Herausforderung für viele Leute. Mhm. Viele waren ja mit den gestiegenen Preisen und Engpässen und so, hatten die viel zu kämpfen. Mhm. Und mich würde mal sehr interessieren, wie du mit diesem Jahr umgegangen bist, wie du vielleicht das Ganze auch positiv sehen konntest, wenn es so war, und welches Potenzial du da quasi rausgeschöpft hast.
Also ja, das letzte Jahr ist für uns extrem herausfordernd gewesen, weil wir halt gerade in der Elektroelektronikbranche riesen Herausforderungen haben mit der Materialversorgung, gerade was Steuerungstechnik angeht. Wir sind da halt gewohnt, dass wir die Teile innerhalb von 24 oder 48 Stunden geliefert bekommen und sprechen jetzt halt über Lieferzeiträume zwischen 1 und 1,5 Jahren. Ne? Und wir haben halt viele Hersteller, auch große Namen, Siemens, Eaton, ABB, die halt sagen, das wird sich halt bis zum Jahre 2028, bis zum Jahre 2030 noch so fortführen. Weil die Berge an Produktionsrückständen, die da entstanden sind, halt einfach nicht vorher aufholbar sind. Und das hat gerade für uns, sag ich mal, unser gesamtes eigentliches Businessmodell ein bisschen auf den Kopf gestellt, weil wir viele kleinere Kunden hatten. Ich mag das auch unheimlich gerne, mit auch so Menschen zusammenzuarbeiten, die halt auch gerne tüfteln, die vielleicht 2, 3, 4 Anlagen pro Jahr bauen, die wirklich mit Herzblut eben dabei sind. Und wir haben halt das große Problem, dass wir halt diese Kunden eben einfach nicht mehr beliefern können, weil die halt gewohnt sind. Wir haben so einen Projektvorlauf von 4 bis 6 Wochen gehabt, die haben bei uns angefragt, haben eine Anlage bestellt und haben sie halt 4 oder 6 Wochen später auf dem Hof gehabt und konnten sie halt einbauen. Und das geht halt nicht mehr. Und viele von diesen Kunden mussten natürlich auch ihr Konzept eben irgendwie umstellen. Und das war für uns eben auch dann ein Thema, wir können die einfach nicht mehr beliefern. Ne? Das funktioniert eben einfach nicht mehr. Und da haben wir tatsächlich einigen Kunden absagen müssen, ne? Und auch nach langjährigen Geschäftsbeziehungen, weil es eben einfach nicht mehr möglich war. Mhm. Und dann ist es für uns natürlich auch ein großes Thema gewesen, dass wir einfach diese Vorlaufzeiten bei uns eben reinbringen mussten. Das hat auch vieles einfacher gemacht, weil wir halt planen können. Ne? Ich weiß halt jetzt, was wir im Sommer 24 machen werden, weil ich die Aufträge jetzt eben gerade bekomme. Das macht es für uns einfacher, aber wir müssen natürlich auch die Dinge dann auch so langfristig eben im Blick behalten. Und da gab es unheimlich viele, viele Herausforderungen. Es hat natürlich auch mit Finanzierung zum Beispiel zu tun, weil wir eben gewohnt sind, dass wir innerhalb kurzfristigen Zeiten eben Geld ausgeben und auch die Einnahmen wieder haben. Und heute geben wir halt einen Teil des Geldes eben heute aus und bekommen eben erst 1,5 Jahre später die Einnahmen wieder. Das ist nicht nur für uns, das ist für das gesamte Handwerk eine Riesenherausforderung, aber eben in unserer Branche, so glaube ich zumindest, besonders schwierig. Und es ist ja nicht nur das, es kommen ja auch viele Probleme zusammen. Wir haben zum Beispiel im März 2022 einen großen Corona-Ausbruch bei uns in der Werkstatt eben gehabt. Klar, wir können kein Homeoffice machen, ne? Das geht schon aus arbeitsschutzrechtlichen Gründen nicht. Die Leute müssen bei uns in der Werkstatt eben arbeiten. So, und da haben wir uns natürlich unheimlich viel Mühe gegeben, aber irgendwann ist das eben einfach drin. Und dann habe ich also phasenweise nur noch 10% meiner Belegschaft da gehabt. Und das ist natürlich für so ein kleines Unternehmen wie bei uns schwierig, da eben weiter produzieren zu können, dass die Dinge eben weiterlaufen können. Ne? Das war zum Beispiel auch noch 2022 ein ganz großes Thema. Und dazu der allgemeine Fachkräftemangel, der echt auch bei uns in der Branche ein riesen Thema ist. Das führt dann einfach zu multiplen Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass ich viel gearbeitet habe und wenig geschlafen habe. Aber gut, das ist ja auch das, was Spaß dran macht.
Konntest du irgendwas mitnehmen aus dem Jahr?
Ja, ich habe sicherlich auch ganz viel gelernt. Mhm. Ich habe viel gelernt auch über Lieferanten. Da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der aufgrund dieser Materialschwierigkeiten uns manchmal beliefert hat, obwohl er Schwierigkeiten hatte und obwohl wir eigentlich erst 3 Monate später dran gewesen wären. Ne? Da hat man natürlich auch so ein bisschen persönlichen Dank irgendwie an die Leute zu richten gehabt, weil das, man sieht dann ja, ne, wer einen unterstützt und wer für einen irgendwie da ist. Man sieht es auch an den Mitarbeitern. Ne? Ich habe ein unheimlich cooles Team, die gesehen haben, was für Herausforderungen wir eben einfach haben. Ne? Die nicht nur sehen, was am Monatsende für ein Geldeingang auf dem Konto da ist, sondern die eben halt auch sagen, so jetzt braucht der Chef uns mal, jetzt müssen wir mal gucken, irgendwie, dass wir das hier irgendwie wieder weiter vorankriegen und die dann auch mal eine Stunde länger geblieben sind oder auch mal Dinge möglich gemacht haben, die vorher eben nicht da gewesen sind. Ne? Und ich glaube halt immer gerade in Krisenzeiten oder in herausfordernden Zeiten, da sieht man gerade, wer da ist und wer dann sich Mühe gibt und wer nicht. Und das habe ich eben für mich gelernt. Ja.
Also hast du quasi in der Vergangenheit die Grundlage für sowas eigentlich geschaffen mit deinem Team, dass ihr so eingeschworen wart und Ähnlichem?
Ja, vielleicht ja. Ne? Man rechnet ja nicht mit einer Pandemie und mit solchen Themen eben, ne? Und mit diesen Materialschwierigkeiten und auch mit diesen Umwälzungen, die ganze Branche eben betreffen. Mhm. Aber vielleicht habe ich das immer irgendwie intuitiv schon irgendwie ein bisschen mit eingearbeitet. So, ne? Ja.
Sehr cool. Jetzt ist ja bei dir was sehr Besonderes. Du bist ja quasi Multiunternehmer, nenne ich es jetzt einfach mal. Du hast ja mehrere, also da baust du ja gerade noch 1-2 Standbeine mehr auf. Mhm. Und mich würde super interessieren, weil das klingt ja nach einer super stressigen Zeit. Dann kommt ja noch die Familie dazu, dann will irgendwie noch ein Hobby, will irgendwie noch leben. Mhm. Und dann kommt man irgendwie auf die Idee, noch 2 Startups zu gründen. Also wie kam das? Das würde mich mal sehr interessieren.
Also grundsätzlich bin ich auch schon immer so viel interessiert an vielen verschiedenen Themen gewesen. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich so ganz tief in Dinge irgendwie reinarbeitet. Natürlich muss ich das im Rahmen meines Jobs manchmal, aber das ist jetzt nicht so unbedingt meine Lebensaufgabe. Ich bin immer schon eher weit interessiert gewesen, so der Generalist. Und habe auch das natürlich in der WG3 immer schon gelebt. Ne? Also wir arbeiten in vielen verschiedenen Branchen. Typischerweise fokussiert sich so ein Projektgeschäft dann irgendwann auf eine Branche. Das haben wir wenig oder gar nicht. Wir sind halt sehr breit aufgestellt und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil ich eben auch einfach diese Abwechslung und auch Herausforderungen immer irgendwie brauche. Und das erste Startup, die Vicorex, so nennt sich das, ist halt, sag ich mal, aus diesem Forschungsprojekt eben heraus entstanden. Das war am Anfang irgendwie einfach, ich sag mal, interessant für uns, aber natürlich ist, dafür bin ich auch Unternehmer oder zu viel Unternehmer, als dass ich nicht natürlich auch irgendwie ein Marktpotenzial da drin irgendwie sehe. Aber das hat sich im Laufe der Zeit einfach irgendwann entwickelt und nun sehen wir eben, dass der Markt da ist und dass das interessant ist. Ja, natürlich muss ich das aufgreifen, ne? Und natürlich wollen wir da irgendwie was draus machen. Und das ist eben das erste Thema gewesen. Und
das ist jetzt diese Sensorengeschichte, von richtig, der wir gesprochen haben.
Ja, um das Thema Korrosion drehend und so weiter. Da,
Ach, das läuft gar nicht über eure über die W3.
Nein, nee, das ist losgelöst davon, weil auch die Branchenkreise zu unterschiedlich sind, die Mechanismen zu unterschiedlich sind. Und wir sind da, wie gesagt, auch noch nicht so weit. Ne? Wir sind noch in der Vorbereitung, sind noch in der Entwicklung. Und parallel läuft natürlich auch der ganze Aufbau des Business eben erst langsam an. Das wird so ein Thema, sag ich mal, vor allen Dingen für 2024 dann werden. Okay. Ja, und das zweite Thema, das zweite Startup ist im Grunde genommen auch da wieder so ein bisschen so typischer Mittelstand, so aus einem Mangel heraus irgendwie entstanden, aus einer persönlichen Geschichte. Ich habe während der Corona-Zeit und eigentlich auch schon immer viel Sport gemacht, viel Fitness und ja, man durfte halt nicht ins Fitnessstudio gehen. Ich hatte damals ein Personal Trainer, zu dem ich dann nicht mehr hin konnte. Und ich habe dann bei meinem Sohn im Kinderzimmer vor dem Laptop irgendwie gehangen und habe dann rumgehampelt und Übungen gemacht irgendwie und habe halt irgendwie gedacht, ach, das ist irgendwie auch alles Mist. Und eigentlich würde ich gerne irgendwie zu Hause so eine Art Fitnessstudio haben, so einen Fitnessbereich irgendwie. Und das klappt dann auch irgendwie nicht. Und meine Frau wollte dann jetzt auch nicht da irgendwie so eine Hantelbank im Wohnzimmer stehen haben. Und,
anstatt der Couch.
Anstatt der Couch, genau, richtig. Und habe dann halt überlegt, was man da irgendwie draus machen könnte und anbauen. Ja, kam mir halt irgendwie so auf modulare Lösungen und war mir relativ schnell bei einem Container, bei einem klassischen Seecontainer. Und dann habe ich halt einfach überlegt, mir so einen Seecontainer zu kaufen. Kriegt man ja so gebraucht auf dem Markt, um mir da halt irgendwie so ein Fitnessstudio reinzubauen. Und irgendwie, ist dann abends mit einem guten Kumpel, den ich schon so aus Sandkastenzeiten kenne, so beim Bier dann so eine Idee irgendwie entstanden, ja, lass uns das auch irgendwie ein bisschen cooler machen, hier ein bisschen Holz und kann man ja viel draus machen und so. Und wenn das irgendwie für uns interessant ist, dann kann das ja auch irgendwie für andere interessant sein. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert und haben ein bisschen vorbereitet und ein bisschen gemacht und getan und sind dann nachher im Laufe der letzten 2 Jahre zu einem Konzept gekommen und auch zu einer Zielgruppe, zu einem Marktbereich, wo wir halt gesagt haben, ja, das ist interessant für eine gewisse Gruppe an Menschen. Natürlich ist das alles nicht ganz günstig und auch ein relativ kleiner Markt, aber der Markt ist definitiv da. Und wir haben jetzt halt so ein Konzept entwickelt, wo wir einen Fitnessbereich, eine Fitness-Area in einen 40-Fuß Seecontainer hereinbauen. Den sozusagen nur als Grundlage nehmen, das ist alles klimatisiert. Es ist von innen alles ausgestattet mit hochwertigen Fitnessgeräten und es ist alles von innen mit Holz ausgebaut, es ist gedämmt, es sieht wirklich gut aus und haben ja das so als Konzept eben entwickelt, dass es modular ist, dass es beweglich ist und dass Leute sich das eben halt einfach in den Garten stellen können.
Ja. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also mega Idee. Habe ich noch nirgendwo gesehen oder gehört?
Tatsächlich
oder,
nicht, nein.
Ich war jetzt so auf die Home-Lösung, ne? Aber klar, Platz, selbst wenn man ein Haus hat, ist ja das Haus ist ja immer voll. Also ich kenne das von uns. Mit der Familie und dann sagt die Frau, was willst du denn da noch einbauen oder sonst wie? Der Ansatz wäre, dass du dir ein Home-Fitnessstudio, voll ausgestattetes, quasi dann als Containerlösung anliefern lässt sozusagen und...
Das Schöne ist, weil es halt weiterhin beweglich ist, man braucht halt keine Bauanträge und so diese
Themen. Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, ob wie das baurechtlich aussieht, nicht, dass man da zum Bauamt muss und sagen wir mal, das ist ja dann kein neues Gebäude, sondern es ist ein Container in dem Sinne, da ist es nicht problematisch, sage ich jetzt mal.
Nein, es ist halt nicht fest verbunden und ein Gebäude muss halt fest verbunden sein mit dem Untergrund und das ist halt nicht, es wird nur oben drauf gestellt. Wir brauchen einfach nur einen ganz normalen Schuko-Stromanschluss und das ist es im Grunde genommen gewesen. Kein Wasseranschluss, kein gar nichts. Und damit ist es halt weiterhin beweglich und kann jeden Tag entfernt werden und dann braucht man halt keine Bauanträge und gar nichts. Und das macht es natürlich einfach und unkompliziert, weil nach einem Umzug kann man das Ganze eben entsprechend mitnehmen. Der weitere Vorteil ist eben einfach, dass keine Einschränkungen sozusagen in dem eigentlichen Wohnraum oder sowas halt irgendwo gemacht werden müssen. Ne? Man kann das natürlich auch, weiß ich nicht, nach 5 Jahren, wenn man dann kein Fitness mehr machen möchte, kann man das auch weiterverkaufen. Insofern ist das doch für eine gewisse Klientel, glaube ich, ganz interessant.
Bei mir rattert es jetzt schon wieder. Ne? Ich gucke jetzt schon wieder, wo könnte man das überall einsetzen?
In deinem Garten.
Mein Garten, der ist jetzt nicht so groß an unserem Reihenhaus. Ich glaube, dann würde der Container den Garten ausfüllen, wenn du jetzt von 40 Fuß. Aber egal, für gewerbliche Nutzung ist das vielleicht eigentlich auch cool. Ich meine,
Hotelketten oder so. Ne?
Ja, oder auch für Mitarbeiter. Also ich meine, dass Firmen sich das Ding, stimmt. Die haben ja genug Platz vor ihrer Haustür, da ihren Container reinstellen, damit die Mitarbeiter da sich fit halten können. Stichwort BGM. Ne?
Ach, der Mittagspause. Also, Pause oder so ist nicht.
Genau, da mal schnell reingehen und ein paar Einheiten ziehen und dann wieder frisch an den Arbeitsplatz zurückkehren. Ne? Also das aber...
Ich kenne so einen Gesundheits...
Ich bin gerade so ein bisschen rum, weißt
du? Ich kenne so einen Gesundheitscoach aus Mannheim, der viel so Unternehmen beibringen möchte, wie man die Mitarbeiter fit hält oder wie man das vielleicht mit einbinden kann in den Arbeitsplatz, weil das ganze Tag am Stuhl sitzen ist ja wirklich gesundheitsschädigend. Vielleicht kann man ja mit dem mal quatschen. Mal gucken, ich hau den mal an. Aber finde ich eine sehr coole Idee.
Da gibt's schon relativ viele Märkte. Was für uns eben vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass es ist optisch sehr, sehr ansprechend. Ne? Also wir haben uns sehr viel Mühe gegeben mit dem Konzept, dass es halt einfach am Ende auch ja, sag ich mal, geil aussieht. Ne? Das ist für uns eben wichtig gewesen, weil wir eben zumindest im ersten Step eine gewisse Zielgruppe eben damit ansprechen möchten. Und ich bin natürlich nur ein Produktioner, ne? Ich komm aus einem Handwerksbetrieb eben. Das haben wir ganz gut im Griff, sag ich mal. Und stehen jetzt tatsächlich so vor den Schritten, die erste Lösung tatsächlich in die Realität eben umzusetzen. Wir haben eine ganze Menge Interessenten eben auch, aber klar, wir müssen natürlich auch gucken, dass wir das Ganze eben finanziert kriegen, dass wir das Ganze gestemmt kriegen, dass wir das ganze Thema Marketing und Sales irgendwie in den Griff kriegen und dass wir so diesen ersten Anlauf eben schaffen. Und an dem Schritt stehen wir eben gerade. Ne?
Sehr cool. Und wie kommt man gerade in so vermeintlichen Krisenzeiten dazu, genau da denn jetzt nochmal zwei neue Projekte anzugehen? Es ist dieses generelle Lösungsorientierte, was dir über die Jahre quasi in der Praxis auch sehr geholfen hat, was irgendwie gekommen ist über die Jahre als Unternehmer, oder welchen Gedanken hattest du dahinter? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute gerade in den letzten Jahren eher etwas zurückhaltender waren, auch mit neuen Ideen und ähnlichem. Wir müssen erst mal gucken, wie das alles läuft. Mhm. Und wenn man da jetzt, sag ich mal, so reingeht und auch in die Praxis direkt, das ist ja schon ein anderes Verhalten, als man es jetzt vielleicht kennt.
Ja, ich glaube grundsätzlich immer eine Krise, das ist immer so schnell gesagt, das ist immer, glaube ich, so ein makroökonomisches Thema, ne? Das ist immer so eine Gesamtsicht auf das Ding, auf die wirtschaftliche Lage, auf die allgemeine wirtschaftliche Lage, ja, und dann geht es vielen vielleicht auch schlechter als noch einem Jahr vorher oder sowas. Aber die mikroökonomische Sicht, also wie sieht das jetzt gerade für mich aus, das kann ja eine ganz andere sein. Ne? Es kann viele Branchen geben, die auch während der Corona-Zeit gebeutelt wurden und die Riesenprobleme hatten. Und es gibt aber auch eine ganze Menge Branchen, die davon sehr profitiert haben. Und deswegen bin ich da grundsätzlich aber auch der Meinung, man soll ja immer gerade in Krisen gründen, weil dann hat man die schlechte Zeit schon hinter sich. Ist ja auch bei der WE3 so gewesen. Ne? Wir haben 2009 angefangen, das war damals so die Lehman Brothers Bankenkrise.
Ja. Ja,
da war gerade auch der Schweinezyklus im Schiffbau, in dem wir ja auch viel tätig sind, ging gerade wieder nach unten. Die Aufträge brachen ein und überall war zu wenig Arbeit am Markt und wir haben genau in dieser Zeit eben angefangen. Und ich sage dann immer, man kann denn ja in der Krise, in der allgemeinen Krise, kann man nur ganz unten anfangen und dann kann man ja nur wachsen. Insofern.
Schöne Ansicht aufs Leben generell.
Ist natürlich in solchen Zeiten auch gerade jetzt so, wo wir mit unserer Finanzierung eben stehen, manchmal natürlich eben schwierig, weil in solchen Zeiten das Geld natürlich nicht ganz so locker sitzt wie in anderen Zeiten. Ja. Liest man und hört man ja auch überall, dass die VCs da ein bisschen zurückhaltender geworden sind. Und natürlich ist das auch ein Problem für uns, aber wir glauben, wenn wir jetzt, sag ich mal, einen gewissen Market Share irgendwo erreichen können, dass wir dann in den Zeiten, in denen es wieder besser läuft, auch ganz vorne ran sind.
Man hat ja stellenweise dann auch viel weniger Konkurrenz, sag ich mal, ne?
Richtig, genau.
Durch die man sich durchsetzen muss. Wann würdest du sagen, wäre so, weil du hast ja jetzt ein erfolgreiches Unternehmen und irgendwie steckt man da ja auch viel Zeit rein. Mhm. Was glaubst du, welche Grundvoraussetzungen braucht man in diesem Unternehmen, um vielleicht sich auch einem neuen Projekt, sag ich mal, widmen zu können? Weil ich kenne viele Leute, die jetzt irgendwie ihr erstes Unternehmen haben und nach einer Zeit wird das dann so ein bisschen eintönig, langweilig und dann auch überlegen, Mensch, könnte ich nicht was anderes machen oder noch was weiteres aufbauen, aber da müssen ja in dem ersten Unternehmen ja gewisse Grundvoraussetzungen ja eigentlich gegeben sein. Woran würdest du das festmachen?
Ja, es sind natürlich Mitarbeiterinnen, ne? die irgendwann dieses Thema, die vielleicht irgendwann auch die Führung nicht mehr brauchen und die Anleitung eben nicht mehr brauchen, weil sie die Themen eben auch selber hinkriegen. Ne? Wir haben ein relativ junges Team, die alle sozusagen gemeinsam mit mir groß geworden sind. Natürlich haben wir auch ein paar ältere Hasen im Team, aber trotzdem viele, die eben gemeinsam mit mir gestartet sind, die das Thema natürlich eben auch im Griff haben. Und wenn man eben so aus einem klassischen mittelständischen Unternehmen eben kommt, dann ist das wie so ein eigenes Kind. Da könnte ich auch nicht so ganz rausgehen. Das würde mir schon schwerfallen, da will ich halt immer auch irgendwie mit dabei bleiben und dann, ja, ich glaube aber schon, dass sich da nachher im Einzelfall irgendwo Lösungen finden lassen. Wir bereiten das ja auch alle schon seit Jahren vor, dass ich auch immer ortsunabhängiger arbeiten kann, meine Mitarbeiterin natürlich genauso, dass wir halt viel im Homeoffice eben sein können, dass wir viele digitale Lösungen haben und dass das so für uns einfacher eben läuft, ne? Und dann, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie die anderen Dinge eben halt anlaufen, wie zeitintensiv sie werden. Zurzeit mache ich das so, dass ich so eine 4-1-Woche habe, also 4 Tage in der WG3 arbeite und einen Tag mir versuche, Zeit für andere Themen eben zu nehmen. Und das klappt auch ganz, ganz gut eigentlich.
Das ist ja jetzt ein großes Thema, die letzten Monate gewesen, die berühmte 4-Tage-Woche, wobei man ja sagt, du machst ja an dem Tag nicht immer nur vielleicht Familie und frei, sondern eben, wie du sagst, dich anderen Projekten zu widmen. Wie schwer ist denn das, da die Disziplin zu halten? Ich versuche jetzt mir auch ein bisschen mehr, naja, von der Organisation, von der Wochenorganisation ein bisschen mich zu straffen und mir vielleicht auch mal Stunden oder Nachmittage dann freizuschaufeln für ganz bestimmte Themen, mich in Ruhe damit zu beschäftigen. Ist das so, wo du sagst, das sollte man mal versuchen?
Ja, das ist auch, vielleicht auch nochmal zurückkommt auf deine Frage, Hannes. Mhm. Das ist auch was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Das ist so ein bisschen der Fokus. Ich habe das früher immer irgendwie privat dann auch das Handy dabei gehabt und dann kam nochmal eine E-Mail und dann nochmal schnell geantwortet und nochmal schnell und im Urlaub auch nochmal und das tue ich nicht mehr. Ich fokussiere mich und konzentriere mich dann auf eine Sache und so ist es eben auch mit den unterschiedlichen Unternehmen oder mit den unterschiedlichen Projekten. Ich fokussiere mich dann eben und sage eben, heute ist WE3-Tag und dann ist auch wirklich WE3-Tag und dann bin ich auch voll dabei. Und heute ist ein Urlaubstag und dann bin ich auch voll im Urlaub drin. Und morgen ist halt wieder Projekttag und dann bin ich halt da wieder drin. Und das funktioniert so für mich ganz gut, weil diese Durchmischung habe ich einfach, das mag bei anderen Leuten anders sein, aber habe ich für mich einfach festgestellt, man springt auch immer wieder so in den unterschiedlichen Branchen. Man spricht ja auch anders dann mit den Leuten. Das sind ganz unterschiedliche Tonalitäten und so weiter. Da komme ich sonst einfach irgendwie durcheinander im Kopf.
Das finde ich aber gut. Mir schwer.
Ja. Sehr cool. Würdest du auch sagen, dass dir dadurch, dass du dieses erste Unternehmen gegründet hast, dass du genug Erfahrungen und Fähigkeiten gesammelt hast, dass es jetzt vermeintlich einfacher wird? Also vermeintlich groß geschrieben. Aber dass diese Erfahrung da einfach viel hilft?
Also weiß ich ja noch nicht, ne? Ich fange ja nun erst gerade an. Aber ja, ich hoffe zumindest, dass ich gewisse Fehler nicht zweimal machen werde. Ich glaube aber schon, dass es mir leichter fallen wird, weil ich natürlich auch mit, nicht nur unbedingt, weil ich das erste Unternehmen schon hatte, die WE3 schon hatte oder gegründet habe, sondern auch einfach ja ein paar Tage älter geworden bin, ein bisschen mehr Ruhe irgendwie da drin habe, natürlich auch ein bisschen Erfahrung da drin habe, Dinge nicht schnell machen zu müssen, sondern auch in so einem Wissen zu leben, dass es auch morgen noch gibt und dass auch morgen noch Dinge erledigt werden können. Und natürlich aber auch, und das glaube ich ist das Wichtigste, was ich im Laufe der letzten Jahre oder Jahrzehnte eben gelernt habe, wichtig von unwichtig unterscheiden zu können. Das ist ja immer so das, was für mich zumindest ein Hauptthema des Unternehmertums ist, gewisse Dinge einfach zu sehen. Es gibt gewisse Themen, die gucke ich mir nie an. Und irgendwann dann denke ich so, jetzt musst du da aber mal reinschauen und dann gucke ich sie mir an und dann ist auch gerade da zum ersten Mal seit 3 Jahren ein Riesenproblem in dem Thema. Das sind immer irgendwie Zufälle, die manchmal eben ganz gut funktionieren. Da habe ich irgendwie so einen Riecher für und ich glaube, das haben auch viele Unternehmer, dass sie da irgendwie sowas aufbauen. Und diesen Riecher oder dieses Gespür, das kann ich eben vielleicht dann auch ein bisschen nutzen. Ne? Und dann ist natürlich auch eine angenehme Situation, dass ich halt weiß, wenn das halt nicht läuft, wenn das nicht funktionieren sollte, wenn das nicht erfolgreich ist, dann habe ich halt immer noch irgendwie was, ne?
In der Rückhand, ne?
Ja, genau. Gut, das war jetzt auch damals nicht so. Ich bin jetzt halt nicht schlecht ausgebildet und wusste halt immer, dass ich nicht vor dem Nichts irgendwie stehe. Es gibt halt immer irgendwie Alternativen. Auch das kommt vielleicht einfach mit der Zeit oder mit dem Alter eben, dass man so ein bisschen ruhiger eben wird und eben weiß, ja, es geht immer irgendwie weiter.
Gibt es vielleicht so, vielleicht ein oder zwei Ratschläge, die dir spontan einfallen, die du so einem jungen Gründer in der heutigen Zeit geben würdest? Weil du bist ja jetzt schon etwas länger Geschäftsführer, Unternehmer.
Ja. Ja, vielleicht das eben Gesagte. Die so ein bisschen diese Ruhe, ja. Ne? Es kommt auch morgen. Wie häufig habe ich nachts um 3 in der WE3 am Schreibtisch gesessen und habe gedacht, oh, du musst unbedingt dieses Angebot noch fertig kriegen, weil du musst diesen Auftrag kriegen, weil unbedingt und daraus kann das entstehen. Und
ich kenne das total.
Schon nimmt das. Ich
kann das total nachvollziehen.
Und da weiß ich eben heute, ja, natürlich, klar, ich arbeite gerne und ich arbeite auch viel. Und ich bin auch mit viel Herzblut dabei, aber trotzdem weiß ich heute, dass selbst wenn diese Chance eben vorbei ist und ich eben abends um 10 eben sage, nee, jetzt reicht es eben auch, dass trotzdem morgen oder übermorgen oder auch nächste Woche oder nächsten Monat trotzdem wieder eine neue Chance kommt, ein neues Projekt, eine neue Anfrage. Es geht immer irgendwie weiter. Und diese Ruhe, die wünsche ich auch anderen, die hätte ich gerne gehabt. Mhm. Und ich hätte vielleicht auch damals gerne, gerade als ich das gegründet habe, nannte man das noch nicht Startup, sondern da hat man dann eben kleine Firma gesagt oder ich weiß nicht was. Da gab es halt diese ganzen Strukturen eben noch nicht, diese ganzen Netzwerke, wie eben zum Beispiel die Gründungswerft oder eben auch andere. Da war es immer relativ schwierig, weil ich halt immer, egal wo ich war, halt immer der Kleine war, der Junge war. Ich war nun auch gerade damals erst 28. Hatte wenig Erfahrung eben auch in der Branche. Und wäre es schön damals gewesen, wenn ich so ein bisschen diese Gewissheit gehabt hätte, es gibt auch noch morgen, es gibt auch noch eine nächste Chance, ne? Wenn mir das jemand hätte sagen können. Ne?
Ja. Stimmt, da warst du ja mit relativ vielen, also damals im handwerklichen Betrieb waren ja auch bestimmt zum Durchschnitt eher die Älteren, ne? Mhm. Sich dazu durchzusetzen, ist bestimmt sportlich.
Ja, war auch ein Thema, gerade weil ich natürlich nun auch fachlich nicht unbedingt mitreden kann. Ja. Also ich habe schon natürlich, klar, Familienunternehmen, ich habe mit 12 oder sowas meinen ersten Schaltschrank gebaut. Für 5 Mark am Tag an Lohn sozusagen habe ich dann mitgeholfen und habe natürlich auch während der Schulzeit immer gearbeitet und auch während des Studiums. Ich war da schon halt immer irgendwie mit dabei, aber mir fehlte halt das Hintergrundwissen, das fachliche Wissen fehlte mir eben einfach. Und da habe ich aber, glaube ich, dann irgendwann auch durch das Engagement, was ich eben dann gezeigt hatte, irgendwo auch ein bisschen den Respekt von den älteren Kollegen dann eben bekommen. Und dann hat das auch irgendwann funktioniert. Ja. Aber am Anfang war das durchaus ein Thema, ja.
Also quasi Taten sprechen lassen.
Genau, ja. Ich bin auch immer so ein Typ, ich versuche jetzt nicht allzu viel über das, was ich so mache, zu reden, sondern ich versuche eben einfach die Dinge zu machen und andere dann eben erkennen zu lassen, was sie davon und ihre eigene Meinung eben bilden lassen. Und das klappt immer ganz gut.
Okay. Ja. Vielleicht sehr sympathisch. Als allerletzte Frage, wo soll Johannes Witte in 5 Jahren stehen? Was soll sich ändern?
Ja, ist eine gute Frage, ja.
Vielleicht werden wir in genau 5 Jahren diesen Podcast reden und über die letzten 5 Jahre reden. Die zweite Folge.
Was haben wir dann? Dann ist 2028. Ach Gott.
Ja, ja. Also erstmal bin ich dann schon Ende 40, stelle ich gerade fest. Bin ich hoffentlich noch ein bisschen ruhiger irgendwie geworden. Und ja, natürlich würde es mich wahnsinnig freuen, wenn die WE3 weiterhin funktioniert. Auch mit diesen allgemeinen Aussichten, die da so ein bisschen auf uns zukommen. In der Wirtschaft wäre es halt sicherlich schön, wenn wir da durch die aufkommenden Schwierigkeiten irgendwo ganz gut durchkommen, wenn wir das Geschäft natürlich weiter ausbauen können und auch jetzt nach 14 Jahren natürlich noch ein bisschen weiter intensivieren und auch stabilisieren können, wenn wir coole Projekte gemacht haben in den Zeiten. Das wäre sicherlich eine schöne Sache, wenn ich viele von den Mitarbeitern weiterhin als Begleitung sozusagen habe, weil da wirklich viele gute Leute bei sind, mit denen ich auch wirklich gerne zusammenarbeite, wenn die halt dabei bleiben würden. Das wäre sicherlich auch eine schöne Sache und dann ja, würde es mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn die beiden Startups Vigorex und Fortifit Fitness, wenn das funktionieren würde. Und wenn wir die ersten Anlagen sozusagen verkaufen könnten und glückliche Kunden am Ende des Tages haben, ja. Okay. Ja.
Das ist ein schöner Ausblick. Ich bin da immer so ein bisschen anders. Wenn mich jemand fragt, wo willst du in 5 Jahren, dann überlege ich immer ewig und denke so, naja, ich lasse das immer, also ich will nicht sagen, ich bin jetzt irgendwie, also klar stecke ich mir Jahresziele so, ne, aber ich bin jetzt kein Typ, der sagt irgendwie so in 10 Jahren oder so, du bist ja auch eher so, Hannes, ne, dass du sagst, in 10 Jahren möchte ich das oder das.
Definitiv. Ja. Und in 5 Jahren möchte ich, dass da so ein Container in deinem Garten steht.
Ja, dann machen wir mal eine Gartenparty.
Ja, im Container. Mit
Fitness-Einheit, sehr schön. Hannes, wo können die Leute, die Hörer, dich erreichen, wenn sie jetzt einen von diesen 3 Sachen, die wir jetzt von dir gehört haben, also das Unternehmen und die beiden Startups vielleicht auch Interesse an dir haben, dich mal treffen wollen, dich mal kontaktieren wollen, wo bist du so erreichbar?
Ja, wie das heute nun mal so ist, ne? Am besten natürlich übers gute alte Internet, über unsere Websites, also alle 3 Unternehmen, sowohl die WE3 als auch Vigorex als auch Fortifit Fitness haben eigene Websites. Da bin ich jeweils erreichbar. und stehe natürlich für alle Fragen dann immer gerne zur Verfügung.
Aber du bist auch bei LinkedIn mit Sicherheit und
bei allen sozialen Netzwerken, ja, natürlich, klar, ja, muss natürlich irgendwie heute, ich bin auch in eine ganze Menge Netzwerken immer unterwegs, weil ich das auch unheimlich gerne mag. Ich bringe unheimlich gerne Leute irgendwie zusammen, auch mal ohne meinen eigenen Vorteil, weil es mir einfach Spaß bringt und weil ich auch einfach glaube, dass das meine Aufgabe ist, da so ein bisschen immer zu vermitteln und Leute zusammenzubringen, also auf den diversen Netzwerkveranstaltungen in und um Rostock, in ganz MV immer gerne, aber natürlich auch gerne im Internet auf den sozialen Medien.
Ja. Sehr, sehr cool. Dann bedanken wir uns bei Johannes Witte von der WE3 Witte Elektrotechnik GmbH aus Bentwisch für das coole Gespräch, die coolen Einblicke und vielleicht auch Motivation für den einen oder anderen Gründer, ja, da an der Stelle genau weiterzumachen. Vielleicht kann der ein oder andere heute auch was mitnehmen. Danke dir auch, Hannes, heute, dass du wieder dabei warst. Und ja, viel, viel Erfolg für dieses Geschäftsjahr.
Vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht. Danke.
Der Podcast mit Johannes Witte von der WE3 Elektrotechnik Witte GmbH ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zum Schluss wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratungen sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.